des Jahres beschäftigen wir uns immer sehr gerne mit der Jahreslosung. Das ist für dieses Jahr 2023 der Vers aus 1. Mose 16, Vers 13. Du bist der Gott, der mich sieht. Und dieser Vers steht in einer Geschichte. Und ich möchte zuerst den ersten Teil dieser Geschichte vorlesen. 1. Mose 16, die Verse 1 bis 6. Abraham und Sarai konnten keine Kinder bekommen, da Sarai unfruchtbar war. Eines Tages schlug sie ihrem Mann vor: Du weißt, dass der Herr mir Kinder versagt hat. Aber nach den geltenden Gesetzen kannst du mir durch eine Sklavin Kinder schenken. Darum überlasse ich dir meine ägyptische Magd Hagar. Vielleicht werde ich durch sie doch noch Nachwuchs bekommen. Abraham war einverstanden und Sarai gab ihm die Ägypterin Hagar zur Nebenfrau, die ihr als Sklavin diente. Abraham schlief mit Hagar. Jetzt habe ich eines vergessen, da stand nämlich, sie lebten zu der Zeit schon 10 Jahre im Land Kanaan. Abraham schlief mit Hagar und sie wurde schwanger. Als Hagar wusste, dass sie ein Kind erwartete, sah sie auf ihre Herrin herab. Da beklagte Sarai sich bei Abraham: Jetzt, wo Hagar weiß, dass sie schwanger ist, verachtet sie mich. Dabei war ich es, die sie dir überlassen hat. Du bist schuld, dass ich jetzt so gedemütigt werde. Der Herr soll entscheiden, wer von uns beiden im Recht ist. Sie ist dein Eigentum, erwiderte Abraham. Ich lasse dir freie Hand. Mach mit ihr, was du willst. In der folgenden Zeit behandelte Sarai Hagar so schlecht, dass sie davonlief. Ja, Abraham, das war der Stammvater vom Volk Israel, der später Abraham hieß und am Anfang eben halt Abraham, und Sarai war am Anfang ihr Name und später war sie ja Sarah. Und in dieser Geschichte geht es zunächst nur allzu menschlich vor. Man kann sich das sehr gut vorstellen, was da abläuft. Abraham wünschte sich sehnlichst einen Sohn, der seinen Besitz dann später erben sollte. Seine Frau Sarai war unfruchtbar und mittlerweile schon weit über das gebärfähige Alter hinaus. Gott hatte Abraham zwar schon zweimal versprochen, dass er einen Sohn bekommen würde, aber die Jahre vergingen und es tat sich nichts. Da hatte Sarai die Idee, dass Abraham ihre Sklavin Hagar als Nebenfrau nehmen sollte und mit ihr ein Kind zeugen sollte. Rechtlich galt das Kind dann als Sarais Kind, da Hagar ja das Eigentum Sarais war, also sozusagen eine Leibeigene. Abraham war einverstanden und schlief mit Hagar. Hagar wurde schwanger. Als sie das merkte, sah sie auf ihre Herrin Sarai herab. Sie bildete sich auf die Schwangerschaft etwas ein und vergaß, dass es letztlich ein Geschenk Gottes ist, dass sie ein Kind bekommen sollte. Sie verachtete ihre Herrin, die unfruchtbar war und in all den Jahren kein Kind bekommen hatte. Im Volksmund heißt es: Hochmut kommt vor dem Fall. Auch in der Bibel wird davor gewarnt. In 1. Petrus 5, Vers 5 steht: Desgleichen ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Alle aber miteinander bekleidet euch mit Demut, denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Manchmal ärgere ich mich auch über eingebildete Menschen, aber dann denke ich mir, wenn Gott ihnen widersteht, dann reicht das aus. Der Widerstand Gottes gegen Hochmut ist viel wirksamer, als wenn ich mich räche. Also so eine Erfahrung, wo ich dann denke, wenn man diesen Vers im Kopf hat, Gott widersteht den Hochmütigen, dann kann uns das auch helfen. Gott macht das schon, wie es richtig ist. Sarai war allerdings tief gekränkt und beklagte sich bei ihrem Mann. Abraham fühlte sich dafür nicht zuständig und sagte, dass Sarai mit Hagar verfahren kann, wie sie es für richtig hält. Und als Sarai Hagar demütigen wollte oder schlecht behandelte, sah Hagar vor lauter Verzweiflung keinen anderen Ausweg als die Flucht in die Wüste, was ja lebensgefährlich ist für eine Schwangere. Ich habe mich gefragt, wie ist das Leben von Hagar bis dahin wohl verlaufen? Sie ist in Ägypten aufgewachsen und kannte Gott wahrscheinlich gar nicht. Dann kam sie als Sklavin zu Abraham und Sarai. Abraham und Sarai waren ja eine Zeit lang in Ägypten, als eine Hungersnot in ihrem Land war. Und wahrscheinlich haben sie da die Hagar mitgebracht. Und sie diente ihrer Herrin dort wahrscheinlich schon seit vielen Jahren. Und ohne dass sie gefragt wurde, wird sie irgendwann Abrahams Nebenfrau. Vielleicht wurde ihr gesagt, dass sie einen Sohn auf die Welt bringen sollte, den Abraham als Erben einsetzen würde. Steht da nicht, aber kann man ja sich vorstellen, dass man ihr das gesagt hat, dass das der Hintergrund ist. Als sie schwanger wurde, war sie bestimmt glücklich und vielleicht sah sie sich schon als Mutter eines reichen Großgrundbesitzers. Sie vergaß, dass sie immer noch Sarais Magd war und fühlte sich ihrer Herrin überlegen. Sie wird stolz und verachtet Sarai. Als Sarai sie hart behandelte, floh sie in die Wüste. Wahrscheinlich erlebte Hagar so eine Achterbahnfahrt der Gefühle, himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt. In der Wüste ist sie völlig am Ende und sieht keinen Ausweg mehr. Und die Geschichte hätte ein böses Ende genommen, wenn Gott nicht eingegriffen hätte. Und so lesen wir ab Vers 7. Der Engel des Herrn fand sie an einer Wasserstelle in der Wüste auf dem Weg nach Schur und fragte sie: Hagar, du Sklavin von Sarai, woher kommst du und wohin gehst du? Ich bin auf der Flucht vor meiner Herrin Sarai, antwortete sie. Da sagte der Engel des Herrn zu ihr: Geh zu ihr zurück, bleib ihre Sklavin und ordne dich ihr unter. Ich werde dir so viele Nachkommen schenken, dass man sie nicht mehr zählen kann. Du wirst schwanger und wirst bald einen Sohn bekommen. Nenne ihn Ismael, das heißt Gott hört. Denn der Herr hat gehört, wie du gelitten hast. Dein Sohn wird wie ein wildes Tier sein, das niemand bändigen kann. Er wird mit jedem kämpfen und jeder mit ihm. Voller Trotz bietet er seinen Verwandten die Stirn. Da rief Hagar aus: Ich bin tatsächlich dem begegnet, der mich sieht. Darum nannte sie den Herrn, der mit ihr gesprochen hat: Du bist der Gott, der mich sieht. Der Brunnen an dieser Stelle erhielt den Namen Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Er liegt bekanntlich zwischen Kadesh und Bered. Hagar ging wieder zurück. Sie bekam einen Sohn und Abraham nannte ihn Ismael. Abraham war zu der Zeit 86 Jahre alt. Gott schickt einen Engel, der Hagar an einem Brunnen in der Wüste findet. Er redet sie mit ihrem Namen an und fragt sie, woher sie kommt und was ihr Ziel ist. Das ist übrigens ganz häufig so in der Bibel, dass Gott Fragen stellt. Adam, wo bist du? Na? Oder Jesus fragt einen Menschen, was soll ich für dich tun? Man überlegt ja, warum fragt Gott das? Weil er wusste ja bestimmt alles. Er wusste ja, dass sie die Magd von Sarah ist, von Sarai. Und trotzdem stellt er diese Fragen. Vielleicht sollte sie einfach mal nachdenken über ihre Situation. Aber sie beantwortet nur die erste Frage. Sie sagt: Ich bin vor Sarai geflohen. Dann schickt der Engel sie zu ihrer Herrin zurück. Sie soll sich Sarai unterordnen. Und der Engel sagt ihr, dass sie einen Sohn bekommen wird, aus dem ein sehr großes Volk hervorgehen wird. Hagar hatte nie geglaubt, dass sie noch eine Zukunft hat. Alles schien ausweglos. Aber Gott hat gehört, das haben wir ja gelesen, wie sie gelitten hat, und er hat sie in der Wüste gesehen. Daher kommt ja diese Tageslosung, sie gibt Gott den Namen, der Gott, der mich sieht. Und David hat auch in Psalm 139 es ähnlich beschrieben. Er schreibt, wohin soll ich gehen vor deinem Geist und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich gen Himmel, so bist du da. Bettete ich mich bei den Toten, so bist du auch da. Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Vor Gott kann man nicht fliehen und vor Gott ist kein Mensch verborgen. Er führt uns selbst da, wo wir uns verstecken wollen. Gott hört das Schreien der Unterdrückten und er sieht ihre Not. Genauso wird es auch bei der Berufung von Mose beschrieben. Da steht, und der Herr sprach, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und ihr Geschrei über ihre Bedränger habe ich gehört. Ich habe ihre Leiden erkannt. 2. Mose 3, Vers 7. Genau das Gleiche. Ich habe gesehen, ich habe gehört, ich habe gekannt, ich habe erkannt. Hagar erlebt Gott als den, der sie genau kennt und der sich um sie kümmert. Er sieht sie an. Und damit hatte sie Ansehen und Würde. In der Begegnung mit dem Engel wurde sie verwandelt und sie erfährt ihre Berufung. Ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Sie soll die Stammmutter der Araber werden. Und Gott sieht sie mit einem liebenden Herzen an. Er nimmt sie wahr und er nimmt sie ernst. Gott befreit sie von den Schatten der Vergangenheit. Er wirft ihr ihren Stolz nicht vor, sondern fordert sie nur auf, zurückzugehen und sich ihrer Herrin unterzuordnen. Jesus hat das ja auch zu der Ehebrecherin gesagt, ich verurteile dich nicht, aber geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Keine Standpauke, kein Vorwurf, einfach nur Aufzeigen des richtigen Weges. Interessant fand ich eine Stelle, die ich heute im Neuen Testament gelesen habe, Epheser 4, Vers 1 und 2, wo es auch um Berufung und Demut geht. Da schreibt der Paulus, so ermahne nun ich euch, ich, der Gefangene in dem Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid, in aller Demut und Sanftmut, in Geduld. Ertragt einer den anderen in Liebe. Also zu der Berufung gehört die Demut mit dazu. Hagar geht dann auch zu ihrer Herrin zurück und sie weiß, dass Gott mitgeht. Gott bricht die bedrückende Gegenwart auf und öffnet ihr eine sinnvolle Zukunft. Sie wird wirklich verändert und geht ganz neu in diese alte Situation hinein. Auf einem gescheiterten Weg ist beides wichtig. In der schwierigen Situation wahrgenommen zu werden, ohne Vorverurteilungen. Aber auch eine neue Perspektive zu entdecken, im Bewusstsein, ich bin nicht allein. Denn in jeder Situation gilt, du bist ein Gott, der mich sieht. Das, was Hagar erfahren hat, gilt auch uns. Im Psalm 33, Vers 13 heißt es, der Herr schaut vom Himmel herab und sieht alle Menschenkinder. Egal wie aussichtslos, hoffnungslos oder festgefahren unsere Situation ist, Gott sieht uns mit unserer Not. Er will uns trösten, aufrichten und segnen. Interessant ist auch, dass im aaronitischen Segen es heißt, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dir und gebe dir Frieden. Gottes Segen über einen Menschen zeigt sich darin, dass er ihm sein Angesicht zuwendet. Was auch Hagar erlebt hat, du bist ein Gott, der mich sieht. Eigentlich haben in dieser Geschichte alle versagt. Abraham, der Hagar nicht in Schutz nahm, Hagar, die gegenüber Sarai überheblich wurde und Sarai, die sich an Hagar rächte. Und Abraham erscheint uns hier auch nicht als Vater des Glaubens. Gott hat ihm schon bei seiner Berufung Nachkommen versprochen. So lesen wir es in 1. Mose 12. Und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Und sie kamen in das Land und Abraham durchzog das Land bis an die Städte bei Sichem. Da erschien bis zur Eiche More. Es wohnten aber zu der Zeit die Kanaaniter im Lande. Da erschien der Herr dem Abraham und sprach, deinen Nachkommen will ich dieses Land geben. Und in 1. Mose 13 verheißt Gott ihm noch einmal Nachkommen. Denn all das Land, das du siehst, will ich dir geben und deinen Nachkommen ewiglich. Und ich will deine Nachkommen machen wie den Staub auf Erden. Kann ein Mensch den Staub auf Erden zählen, dann wird er auch deine Nachkommen zählen. Obwohl Gott ihm also schon mehrfach Nachkommen versprochen hat, verliert er sein Vertrauen auf Gottes Zusagen und versucht bei der Erfüllung irgendwie nachzuhelfen, indem er ein Kind mit Hagar zeugt. Aber Gottes Treue überstrahlt alles. Er steht zu seiner Verheißung. Er hat einen Plan und setzt ihn um, auch wenn Abrahams Glaube wankt. Sarah bekommt später den verheißenen Sohn Isaak. Auch wenn Abraham und Sarai versagt haben, steht Gott zu seinem Wort. Gott kann auch auf krummen Linien gerade schreiben, so hat es Bonhoeffer, glaube ich mal, formuliert. Was er zusagt, das hält er gewiss. Ich wünsche uns, dass wir im neuen Jahr unsere Situation nicht nur aus der menschlichen Perspektive sehen, wie das ja am Anfang der Geschichte war, und dass wir nur mit menschlichen Möglichkeiten rechnen. Der Mensch denkt und Gott lenkt, so sagt man ja. Oft vergessen wir, dass wir nicht die Herren unseres Lebens sind. Gott steht über allem. Er regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit und er hält auch unser kleines Leben in seiner Hand. In Epheser 1 steht, damit steht Christus jetzt hoch über allen Mächten und Gewalten, hoch über allem, was Autorität besitzt und Einfluss ausübt. Er herrscht über alles, was Rang und Namen hat, nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Ja, Gott hat ihm alles unter die Füße gelegt und er hat ihn, den Herrscher über das ganze Universum, zum Haupt der Gemeinde gemacht. Lasst uns daran festhalten, dass es nicht an uns alleine liegt, ob unser Leben gelingt oder nicht. Auf uns alleine gestellt, wären wir hoffnungslos verloren. Aber weil der allmächtige Gott treu ist, weil er uns liebt, weil er unser Vater ist, darum dürfen wir zuversichtlich sein, dass er uns führt und begleitet. In der Jahreslosung geht es also nicht nur um eine Frau, die sich einsam fühlte und die von allen übersehen wurde. Nein, der Vers handelt von einem Gott, der über unser Versagen hinaus uns immer noch wohlwollend anblickt. Das hatte Hagar entdeckt und das hat sie dazu veranlasst, auf Gottes Wege einzugehen, selbst wenn das für sie nicht immer einfach war. Amen.